Hallo und herzlich willkommen bei Pandemia. Ich bin Kai Kupferschmidt und ich bin gerade in Boston.
Und ich bin Laura Salm-Reiferscheid und begrüße euch aus Wien.
Ja, wir versuchen ja hier in diesem Podcast Fragen zu beantworten, wie was hat die Stechmücke mit der Unabhängigkeit Schottlands zu tun oder wie viel Macht haben Parasiten über uns oder auch wo droht die nächste Pandemie. Und wir tun das in der Regel, indem wir Geschichten erzählen von Seuchen, von großen Wendepunkten in der Medizin, von Wendepunkten in der Forschung und von deren Auswirkungen, die bis heute zu spüren sind. Gehen also quasi von den kleinsten Mikroben bis zum großen Ganzen. Und wir hatten heute eigentlich eine ganz andere Update-Folge vorbereitet schon, aber aus aktuellem Anlass wollen wir eine kurze Folge dazwischen schieben, weil jemand gestorben ist vor kurzem, den ihr, unsere Hörer, ein bisschen kennengelernt habt in unseren Folgen, und zwar Paul Alexander. Wahrscheinlich der letzte Mensch, der in einer eisernen Lunge gelebt hat. Diejenigen von euch, die die Folgen gehört haben über Polio, kennen ihn daher, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das sind Folgen, die uns besonders bewegt haben, glaube ich, die sich hoffentlich lohnen für jeden anzuhören. Aber Paul Alexander ist mit sechs Jahren an Polio erkrankt und hat im Grunde genommen seitdem in einer eisernen Lunge gelebt. Und er ist jetzt am 11. März im Alter von 78 Jahren gestorben. Und Laura, du hast mit jemandem gesprochen, die ihn kurz vor seinem Tod noch getroffen hat in Texas, wo er gelebt hat.
Genau, das ist Viviane Pasquet. Sie schreibt für das Süddeutsche Magazin. Und sie war, glaube ich, im Januar noch dort, um eine Geschichte über ihn zu machen. Und war da auch wirklich, glaube ich, sie hat gesagt, 6 Tage lang fast jeden Tag 8 Stunden bei ihm. Also die hat ihn wirklich intensiv da begleitet. Und dann hat er eine Woche später, nachdem sie abgereist ist, kam er ins Krankenhaus und hatte eben Covid, wo er schlussendlich auch daran gestorben ist. Aber er hat ein stattliches Alter erreicht, also wahrscheinlich so lange in einer eisernen Lunge zu leben, das ist schon ziemlich beeindruckend. Also ich glaube, man muss auch kurz nochmal erklären, was so eine eiserne Lunge ist. Also das ist wirklich so eine Art Röhre aus Metall, die die Atmung für den Menschen übernimmt, weil natürlich seine komplette Atemmuskulatur war durch Polio gelähmt. Und das erzeugt dann sozusagen einen Unterdruck, diese Maschine, und zieht dann künstlich expandiert künstlich die Lunge, einfach, dass Luft in die Lunge reingesaugt wird.
Genau, wir posten die Fotos auch nochmal, aber im Grunde genommen, also es gibt ja Fotos von ihm als Kind und dann auch jetzt später als Erwachsener, wo man eben diese eiserne Lunge sieht, und im Grunde genommen schaut er ja einfach nur mit dem Kopf daraus. Also ist so eine Art Manschette um seinen Kopf, damit das luftdicht abgeschlossen ist, sein Körper da drin, wo der Unterdruck und Überdruck aufgebaut wird. Und im Grunde genommen hat er einen Großteil seines Lebens eben liegend in dieser Lunge verbracht. Nur der Kopf schaut halt raus.
Genau, und weil Viviane ihn so knapp vor seinem Tod getroffen hat, hat mich auch interessiert, ob sie tatsächlich mit ihm auch übers Sterben gesprochen hat.
Also wir haben darüber schon irgendwie recht bald gesprochen, vielleicht auch, weil ich recht konkret danach dann gefragt habe, weil das eben so vertraut war irgendwie, dass ich auch das Gefühl hatte, man kann so Sachen ansprechen. Und als ich dort war, ist er auch 78 geworden an seinem Geburtstag, und das war natürlich ein total guter Aufhänger, um mal zu fragen, was er denn glaubt, wie viel so Geburtstage ihm noch bleiben. Und das hat er schon gewusst, aber der hat nie gesagt, ich werde bald sterben. Der hat das eher so verklausuliert. Also er hat mir irgendwann dann eben erzählt, dass er ja seinen Grabstein schon hat. Also den hat er schon aufstellen lassen, den habe ich mir dann auch angeguckt. Das hat er mir gesagt, welche Lieder an seiner Beerdigung gespielt werden sollen, also Country-Lieder. Und hat er das eben alles schon vorbereitet. Also das war schon, natürlich irgendwie stand es im Raum, der war 78, der Körper natürlich schon gebeutelt durch diese vielen Jahre. Also das sieht man ihm ja schon auch an, dass er einfach sehr lange beatmet wurde. Der hat schon gewusst, dass ihm nicht mehr ewig bleibt. Das hat er schon gewusst. Ich glaube jetzt nicht, dass er damit gerechnet hat. Also haben wir natürlich alle nicht, dass er 6 Wochen später dann schon tot ist. Oder 4 Wochen später war das. 4 bis 6 Wochen später, müsste ich nochmal nachrechnen.
Das Stück im Süddeutschen Magazin lohnt sich eh zu lesen. Es ist nochmal ein sehr, sehr schöner Einblick irgendwie in sein Leben. Es sind eine Menge kleine Details drin, die ich interessant fand. Mich hat es, als ich gehört habe, dass er gestorben ist, irgendwie sehr berührt. Und es war natürlich, also wie sie sagt, es war ja irgendwie klar, dass das sozusagen ein Risiko immer besteht für ihn. Und er war ja nun dann auch schon 78, aber die Tatsache, dass er dann auch tatsächlich an Covid gestorben ist, es wurde natürlich, also auch online, ich hatte darüber was auf Twitter geschrieben, und dann kam natürlich sehr viel Rückmeldung, so okay, das ist ja schon irgendwie so bezeichnend, dass jemand, der diese quasi die Polio Epidemie so überstanden hat und so jemand war, der im Grunde sein Leben lang davon gezeichnet war und damit zu kämpfen hatte, dass der jetzt dann an Covid stirbt. Das ist natürlich schon auch nochmal eine Erinnerung, dass nach wie vor Menschen an Covid sterben können, besonders wenn sie eben bevorstehende Risiken schon haben. Was ich halt irgendwie schon interessant fand, war, du hast ja damals mit ihm gesprochen, Laura, für die Folge. Du hast ja das Interview gemacht und ich fand, er kam so wahnsinnig lebensbejahend darin immer rüber. Das war ja das, glaube ich, was uns so beeindruckt hat dann. Und da habe ich gefragt, ja, ich weiß gar nicht, wie du es damals empfunden hast. Ich weiß, dass wir damals ja noch mit Niki viel darüber gesprochen haben, irgendwie über die Art und Weise. Es war so ein wahnsinniges Schicksal auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben so wahnsinnig, ja, positiv.
Ja, mich hat das wahnsinnig inspiriert. Also der war unglaublich, wenn man mit dem gesprochen hat, diese Leichtigkeit, diese Fröhlichkeit und einfach, ja, wirklich einfach ein toller, beeindruckender Mann. Das ist auch, wie ich gelesen habe, dass er gestorben ist. Du hattest mir den Link geschickt zu einem Artikel. Ich war da gerade in Nigeria. Und da war ich wirklich auch so, wow, das kann gar nicht sein. Für mich hat er so, ich hatte irgendwie das Gefühl, der wird immer leben. Also es war wirklich für mich so eine echte Überraschung, dass er gestorben ist. Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, weil er eben wirklich so ein lebensfroher Mann war, noch wirklich voll des Lebens jedes Mal, wenn ich mit ihm telefoniert habe. Und auch wahnsinnig so, ich weiß nicht, einmal war mein Patenkind bei mir, wie ich mit ihm auf Zoom telefoniert habe und die ist immer zwischen ins Bild gekommen und hat irgendwie Bilder gezeigt. Und das waren so Kleinigkeiten, wo er voll drauf eingestiegen ist und sich wahnsinnig gefreut hat und irgendwie gesagt hat, oh wow. Und also das war, also der hat so mit allem voll mitgelebt.
Es ist halt schon irgendwie dieses, also du sagst ja gerade, du warst in Nigeria, als ich dir geschickt habe, ich saß in Puerto Rico am Strand. Also wir waren beide irgendwie unterwegs und Paul Alexander.
Ich war nicht auf Urlaub.
Und Paul Alexander war die vergangenen 6 Jahre, glaube ich, hat Vivian geschrieben, war jetzt 6 Jahre lang, hat er sein Haus nicht verlassen. Ne? Und so dieses, wie unterschiedlich so ein Leben sein kann und trotzdem eben erfüllt sein kann. Und irgendwie, ich meine, er hat natürlich vorher wahnsinnig viel gemacht. Das ist ja irgendwie das, was irgendwie daran auch so beeindruckend ist. Aber selbst dann in der Phase hat er natürlich irgendwie das meiste daraus gemacht. Eine der Sachen, die er dieses Jahr noch gemacht hat, war, dass er ja einen TikTok-Account aufgemacht hatte. Und ich glaube im Januar tatsächlich und in kurzer Zeit dann irgendwie 330.000 Follower oder so hatte auf TikTok und im Grunde genommen einfach so erzählt hat von seinem Leben, auch sehr, sehr, sehr ehrlich erzählt hat, auch über das, was wie einsam es ist zum Beispiel.
So, ich glaube, das ist das. I can't touch someone. I really don't move. And no one touches me. Except in rare occasions.
Also es war jetzt ein Clip aus von TikTok. Da sieht man halt, der hat halt wirklich irgendwie das meiste daraus gemacht und hat dann eben irgendwie Social Media zum Beispiel in dem Fall als Tool. Also es ist immer wieder was mir dann auch wieder klar macht, dass das für manche Menschen dann eben auch was wahnsinnig Positives ist. Ich sitze ja hier und erforsche die ganze Zeit Misinformation und Disinformation und habe zunehmend einen ziemlich negativen Blick auf viele dieser Dinge. Und dann muss man sich aber immer daran erinnern, ja, was für ein Fenster raus in die Welt das eben auch ist für Menschen, ne, wie ihn. Und das hat er am Ende seines Lebens jetzt leider, man wünscht ihm, er hätte mehr Zeit damit gehabt, aber das hat er da natürlich sehr, sehr intensiv noch genutzt. Mhm.
Aber es war auch toll, also die beiden Male, wo ich mit ihm telefoniert habe, und das hat die Vivian auch nochmal erzählt, er hat mir damals erzählt eben, dass er noch so viel vorhat, also er wollte unbedingt nochmal nach Europa reisen und ich glaube, die Idee war sogar, dass er sich mit seiner Lunge auf ein Schiff schieben lässt und dann kommt er mit dem Schiff, weil fliegen wäre natürlich nicht möglich gewesen. Also der war einfach voller Pläne und Vivian hat auch gemeint, wie sie dann konkret nochmal gefragt hat, aber glaubst du wirklich, dass du das noch hinkriegst? Hat er gesagt, nein, aber es ist natürlich schön, so Träume zu haben. Das ist einfach schön, diese Gedanken zu haben, dass man nochmal irgendwie in die Welt hinauskommt. Und
wir haben ja damals für die Polio-Folge, hast du ein sehr langes Gespräch mit ihm geführt und wir haben das ja später komplett veröffentlicht. Das hängen wir auch heute nochmal dran dann an die Folge aus gegebenen Anlass. Er ist dann manchmal sehr schwer zu verstehen. Im Hintergrund ist natürlich auch das Geräusch der eisernen Lunge. Darum haben wir ein Transkript ja auf Riff Reporter eingestellt. Das verlinken wir dann auch nochmal. Und in dem Gespräch hat er ja sehr viel darüber erzählt, wie das genau war, als er sich angesteckt hat und dieser erste Horror in der eisernen Lunge und dann nach Hause gekommen ist und das Jurastudium und all diese Wahnsinnsdinge. Das ist da alles drin, aber du hast dann ja noch ein zweites Mal mit ihm gesprochen, viele Monate später, und vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz erzählen, weil das sozusagen, das ist, was in dem Gespräch ja nicht vorkam, da hatte er gerade einen Schicksalsschlag hinter sich, also das war, die letzten Jahre waren auch nicht einfach für ihn, ne?
Nein, es waren, die Zeit war sowieso nicht einfach, weil es war Covid tatsächlich und er hat natürlich weniger Leute gehabt, die ihn besucht haben. Die mussten immer Maske tragen. Er selber konnte keine Maske tragen. Also das war einfach eine schwierige Zeit. Und was dann am allerhärtesten oder der größte Tiefschlag war, war, dass seine langjährige Pflegerin, Kathy, die ist gestorben. Und das war, also ich glaube, ich habe es jetzt gar nicht so am Schirm, aber ich glaube, die hat sich 30 Jahre um ihn gekümmert oder sowas. Und die waren einfach ganz, ganz eng. Und das ist, das war einfach echt hart für ihn. Aber auch wieder, er hat das dann so erzählt, dass er sich auch da wieder geschafft hat, rauszukämpfen und vorwärts zu schauen und weiterzumachen. Also der war wirklich, wo viele schon einfach längst aufgegeben hätten, hat er einfach immer das Positive gesehen und hat, ja, und hat dann noch erzählt, dass er vielleicht aufmachen möchte ein Haus, wo Leute mit Behinderungen leben könnten, wo sie eine Ausbildung kriegen, um dann selbstständig zu werden und so weiter. Also du hast einfach gemerkt, er hat das immer alles ins Positive gedreht.
Ja, und diese kleinen Dinge, also du hast ja vorhin schon erwähnt, die Liebe zur Country-Musik, da hat Vivian ja auch nochmal so kurz erzählt, wie das war, als sie da angekommen ist. Und das fand ich auch, das war so ein Bild, das man, finde ich, das irgendwie ein schönes Bild ist von ihm zu behalten.
Also zum Beispiel seine Liebe zu Country-Musik. Das habe ich nur gewusst, weil ich da halt immer aufgeschlagen bin und dann kam ich halt auch einmal rein und es war echt mega laut aufgedreht und er hat mich gar nicht gehört. Und der hat damit rumgetanzt, also mit dem Kopf, also quasi mit dem Kopf geschüttelt hin und her und gesungen. Und dann habe ich ihn natürlich danach gefragt und dann hat auch die Pflegerin gesagt, ja, es ist Katastrophe, das ganze Haus ist schon latent genervt davon, aber keiner will was sagen.
Das finde ich halt irgendwie einfach so als Bild irgendwie so, also von jemandem, der so eingeschränkt ist und dann so viel sozusagen, also wirklich tanzt, so wie er das kann. Ich fand das irgendwie total schön.
Es muss überhaupt recht turbulent gewesen sein, wie Vivian da das erste Mal aufgeschlagen ist, also am ersten Tag, wo sie da angekommen ist, weil das war genau ein Moment, wo irgendwie seine eiserne Lunge den Geist oder ein Teil seiner eisernen Lunge den Geist aufgegeben hat. Und das ist dann natürlich immer ein kurzer Moment der Gefahr, dass er tatsächlich einfach erstickt.
Ja, als ich bei Paul aufgeschlagen bin am ersten Tag, war es eine ganz besondere Situation, weil da gerade der Metallarm von seiner eisernen Lunge gebrochen war und er quasi noch Sauerstoff bekommen hatte von seinem Pfleger und auf seine Freunde gewartet hat. Deswegen war das Kennenlernen ein bisschen kritisch. Also ich habe gedacht, um Gottes Willen, die Lunge funktioniert gar nicht und jetzt stirbt er hier am Ende noch. Aber der war total entspannt und hat auch immer mit mir gesprochen zwischendurch. Also der Pfleger hat immer wieder die Atemmaske weggenommen. Und hat mich, also es war ein bisschen skurril, ehrlich gesagt. Und dann musste das ja erstmal alles repariert werden. Und richtig kennengelernt haben wir uns dann erst ein paar Stunden später. Und das war ein tolles Kennenlernen. Also wie es eben so ist, ne, wenn man sich neu kennenlernt, das war es eigentlich nicht anders als wie mit anderen Leuten. Außer, dass eben Paul wirklich ein bisschen schlecht zu verstehen ist. Er hast du ja auch mitbekommen, weil er eben durch diese eiserne Lunge immer dieser Druck die ganze Zeit aufgebaut wird und teilweise ist es nicht richtig synchronisiert mit der Atmung, wenn er sprechen will. Und dadurch war der erste Tag eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass ich gehofft habe, ihn besser zu verstehen, was dann auch mit der Zeit funktioniert hat. Aber der war total gut drauf, also lustig, also macht echt viele Witze, entspannt. Der Pfleger und die Pflegerin sind total nett und sehr herzliche Menschen, also man war eigentlich direkt aufgenommen und irgendwie hat es, ich glaube am ersten Tag hat es natürlich schon noch eine Rolle gespielt, dass er in der eisernen Lunge lag, weil es natürlich total die eindrucksvolle Szenerie ist in diesem Zimmer, also das ist natürlich der Wahnsinn und dann habe ich erstmal dieses Gerät mir ewig angeguckt natürlich und mir das alles erklären lassen von seinen Freunden, die da waren. Ja, aber ab dem zweiten Tag war komischerweise die eiserne Lunge gar nicht mehr so relevant.
Ja, das finde ich übrigens total interessant, was ihr da sagt mit der eisernen Lunge, weil ich war gerade bei einer Veranstaltung hier mit zwei Forschern, Tali Sharrod und Cass Sunstein, die gerade ein Buch geschrieben haben über Habituierung, also wie wir uns an bestimmte Dinge gewöhnen, also wie unser Gehirn sozusagen die Dinge ausblendet, die es schon kennt und dass man zum Beispiel in einen Kaffeeladen gehen kann, wo so ganz starker Kaffeegeruch ist. Und ich glaube, jetzt weiß ich die Zeit nicht mehr genau, nach 12 Minuten oder so riecht man das halt überhaupt nicht mehr. Es nimmt das überhaupt nicht mehr wahr, ne? Und so ein bisschen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich auch passiert, selbst etwas so Abstruses wie, da liegt jemand in diesem riesigen Metalltrumm. Ja, dass das selbst da eben irgendwie, man vergisst man das, das ist halt da und dann wird es normal. Das fand ich irgendwie natürlich auch so ein ganz klein bisschen so ein Fenster vielleicht in sein Erleben der Welt. Ne? Das andere, du hast es ja vorhin erwähnt oder sie hat es erwähnt mit dem Grabstein, dass er seinen Grabstein schon aufgestellt hatte.
Ja, vor allem er hatte schon den Grabplatz, das wusste er, weil seine Eltern dort auch auf dem Friedhof begraben sind oder daneben. Und das heißt, er hat einfach schon alles für seine Beerdigung vorbereitet gehabt, tatsächlich.
Paul Alexander hat eben seinen Grabstein schon anfertigen lassen und auch schon aufstellen lassen. Habe ich dann eben rausgefunden, wo der genau steht und so weiter und bin da hingefahren. Das ist vom städtischen Friedhof und dann relativ weit außen steht der am Friedhof im Außenbereich, sodass da im Hintergrund die Autos vorbei zischen. Also es ist jetzt kein ruhiger Ort, wo er seine letzte Ruhe findet. Und da sind seine Eltern schon begraben und da ist sein Stein daneben und der ist echt imposant auch im Vergleich zu den anderen Steinen. Vielleicht auch, weil er neu ist, aber auch, weil er ein anderer, der ist so bräunlich-rötlich. Also der ist irgendwie ja ganz imposant und es steht eben sein Name drauf und der Name seiner letzten Pflegerin, die ihn 33 Jahre lang gepflegt hat. Da hat er auch ihren Namen in Klammern gesetzt und seinen hinter ihren Namen geschrieben, als symbolische Hochzeit, so nach dem Tod, weil die immer heiraten wollten. Die ist schon gestorben letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und er hat eben sich selber in der eisernen Lunge drauf meißeln lassen. Das war ein ganz nettes Detail, fand ich ganz lustig, dass das, ja, ist halt ein Grabstein, wo er selber in der eisernen Lunge drauf zu sehen ist. Ja, und da müsste er jetzt, die Beerdigung ist heute, ich glaube, die Beerdigung ist sogar heute. Ich glaube, am Donnerstag haben sie gesagt. Also ich glaube, heute ist die Beerdigung.
Das fand ich natürlich dann auch ganz schön, gerade wie ich mit ihr telefoniert habe, dass dann heute auch seine Beerdigung ist. Und irgendwie passt das so gut, der Grabstein und alles, auch mit trotz dem Vergänglichen, aber trotzdem, wie positiv er immer war. Und deswegen wollen wir hier noch einen kurzen Ton von ihm einfach spielen, dass das eigentlich wirklich, diese Einstellung wirklich wahnsinnig schön widerspiegelt.
Give life a chance. You got it. And what a gift to have life. I mean, life is so incredible. To take it and do something with it or feel something you never felt before or whatever. It's kind of fun. I think it is.
Yeah, give life a chance. What a gift to have life. Also, ja, das ist echt schön.
It's kind of fun. Ja, schöne Worte zur Erinnerung. Wir wollten diese Folge einfach machen, um das irgendwie zu würdigen, dass er jetzt gestorben ist und sein Leben. Und das sind natürlich irgendwie super schöne Worte. Also, wenn ihr sein Leben würdigen wollt, dann nehmt euch die Worte zu Herzen.
Genau. Und wie gesagt, wir hatten ein Trio an Polio. Folgen gemacht vor zwei Jahren schon wieder her fast. Das könnt ihr euch anhören und dann hängen wir hier noch im Anschluss einfach das Interview mit Paul Alexander dran und mit einem Transkript auch. Genau. Also vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei.
Genau. Give life a chance. It's kind of fun.
Give life a chance.
Ciao.
Ciao, ciao.
So, Paul, maybe you can take me back to, what are your memories from the moment you felt that something is wrong when you were a child? Can you tell me a little bit about the time when you got sick and how that was?
Yeah, I was playing outside as a 6-year-old in grade 3. One rainy day, and in August, I believe, and I began to feel a little bit bad. I ran to the house, and I was going to tell Mom I didn't feel good. She was mopping the kitchen, and I was playing in the mud, barefooted, which I usually do.
Okay.
I came in the back door to the kitchen where Mom was mopping, and she turned and looked at me. She said, "What's wrong?" I said, "I
feel very good.
God, I don't feel good at all." And she said, "Oh,
no."
She said, "God, please." Because she knew it was polio. And if you'd lived back then, you would have been like everyone else. Polio was the plague. And it was feared by everyone. And we constantly hear people talking about polio, polio. What causes it? Oh, I don't know.
I think it's
broccoli. We don't eat broccoli anymore.
Okay.
Or maybe it's the swimming pools in the city.
Okay.
We don't let the kids go swimming anymore. And if a child had a cold or something like that, they weren't allowed to commingle with other children in the neighborhood.
Nobody
knew how it was transmitted between people at that time. So, Mom looked at me, and the mom was scared. She knew immediately. And she said, "Well, come on, let's get cleaned up. We gotta take you to the hospital." She called the doctor. The doctor said, "Don't take him to Parkland Hospital
because
you won't get in. The place was so crowded,
like
with the virus, that you couldn't get in for maybe hours. You had to wait." And he says, "You'll get better care with you than he will try to get him into the hospital." So Mom put me to bed, and each day passed, and I would lose something. First of all, maybe my feet and legs would go. Eventually my arms. My hands, I couldn't move them. And then I couldn't sit up. I got sicker. Fever shot through the ceiling. And I had a high fever. My neck, back hurt. And I was in a lot of pain. It took 6 days for me to lose all of my abilities. I couldn't move at all. And I eventually passed out. And then I stopped breathing.
Well,
I was having trouble breathing. My dad drove me to the hospital. When I got there, they were right. It was a big crowd. Mom said she couldn't even get in. But eventually they got me in. The doctor examined me. He said, "I'm sorry. You're dead. And that was the diagnosis. For some hours passed, and a doctor came through and examined me. I guess his final report. And for some reason, picked me up in his arms, ran upstairs with me, and put me in the aula, which I've been ever since. Part of me is, I'm a part of it. It's just the way it is. In a few months, I did come back, regained my consciousness. But I could talk, and I couldn't breathe. I couldn't swallow. He took everything. Absolutely everything. So, that was the beginning. I stayed in the hospital 18 months. Can I see you? And I couldn't do anything but lay there, which I did very well.
Didn't you get bored? Or as a child, I mean, what did you think?
It was the worst experience that you could possibly imagine, because there were big wards, big rooms that had dozens of hours, all with children. And at first, I couldn't see them, and I didn't know where I was, what was going on, because I couldn't move. And, you know, I went from playing in my house to total paralysis, inability to breathe, and I was trapped in something I had no idea what it was. So, that's where I lived. It was hell. I mean, it was awful. There was no air conditioning. Back then, it was 100. Plus, there was no air. My iron lung. And things would happen. I tell you one of the worst things. There's little holes along the side of the lung. They're called portholes. You could open them up, okay, and stick your arm in there to take care of me. And it would keep the pressure, okay, so I still could breathe. So they would come, and they'd say, oh, let's cut his fingernails, okay? So they would put their arms in the portal. And as you can see, it goes back and forth. If you see the collar around my neck. It goes back and forth. Okay. That's because there's a bellows at the other end creating the pressure. Okay? It goes back and forth with creating pressure in a vacuum. Okay? So it moves, and they would take scissors and try to cut my fingernails when they couldn't. So they cut my fingers. I couldn't speak. I couldn't cry.
I couldn't
yell. I couldn't scream. I
couldn't do anything.
I had to let them cut me and bleed.
All over.
And that was horrible. Absolute torture.
No.
Things happen like that. A lot, like in the old days. The doctors would come in periodically and say, we're going to teach you that breathe again. And they would turn off the artwork until I passed it on. Because I couldn't breathe. And they wanted to try to force me to breathe. They didn't understand that there was no signal from their brain to my lungs. So ignorance was very painful. Thank you. Back then, the fear was enormous. I just wanted to get out. I wanted to go home. I wanted to get away from these people hiding. Because they didn't do anything wrong. But, it was bad.
Completely.
I couldn't eat because the food was horrible.
I mean,
it really was horrible. And I finally just said, that's it.
I'm not going to
eat any of this food anymore. I spit it out every time because it was so bad. And I lost all my weight. I was down to nothing, almost. Yeah, it was bad. And the only thing that was good about me there was Mom and Daddy come and see me every night. Which was a high point. But that was all. Yeah, it was terrible.
And when did you come home? And what happened at home then?
That's a big question. I'll tell you quickly. I want to drag this out. I covered all this in my book.
Yeah.
The details of how it was. How I first saw my mom after months and months. How the nurses treated me. I was pretty much at the end of the road, because I haven't eaten. Yeah, I didn't have really any reason to live in that environment. So, it was almost Christmas. Mom and Dad came in and said,
Doctor,
we want to take him home. And the doctor said, you might as well, because he's not going to live more than a couple of he won't see Christmas. So they got a generator, and they put my love in the generator, get a truck, and drove me home. And when I got there, my brother came to my little tent, because I was in a plastic tent that covered the front of the iron lung. I couldn't see out, and people couldn't see in. So he came to my tent, unzipped it, little Eddie. He said, "Are you hungry?" I had eaten it forever. I just laughed. I laughed so hard. I couldn't talk. I said, "Yeah." He said, "What do you want?" And I told him that he went to the kitchen and fixed it. Came back and fed it to me. And that's how I got home. Okay. Now, the rest of my life was a combination of one event, adventure, miracle, whatever you want to call it, after another. I learned to cough again, which means I can clear my throat. I didn't have to be suctioned. Have the mucus removed. And I learned to cough and breathe in a different way. And that meant I could start talking. So I started speaking again. And then speaking led to, you know, "Mom, I want to go to school," and things like that. I just missed starting the first grade because I got polio, so I really wanted to go to school. But it was years. Years before Mom and Dad finally lobbied the Dallas School Board to send out teachers to the house to teach us. That was a long time. But anyway, then I learned to breathe. That's in the book too.
Just tell me quickly about that, because you got your parents promised you something, no? To be able, if you would learn it.
Wow, I'm impressed. You did read my book.
Of course.
And thank you. Okay. Quickly. I always wanted a dog. And I'm going to give a secret away. Because you know from reading the book. The book is called 3 Minutes for a Dog. 3 Minutes for a Dog was titled in a friend back of mine said, Paul, there's only one title for this book. And I think I loved it. Anyway, I'd always wanted a pet. I never got one. And still wanted a pet. And this lady came from one of the social agencies called March of Dimes. And she wanted to exercise me. And I said, you can't do that. I can't come out. I can't open the respirator. She said, well, okay. But I still want to exercise. Sorry, I can't. Anyway, we became friends. And I found out that she raised dogs. And I was, of course, real fascinated with that, you know. I want pictures, I want to see them. Can you take them to shows? Just went crazy. Because so she got this brilliant idea, which completely changed my life. She, I know she talked to my parents, but I don't know that for a fact. But she came to me one day and she said, Paul, have you ever tried to breathe? And I said, I don't want to talk about it. And she said, please. Talk about it to me. I told her the stories and what the doctors knew. And she said, well, wasn't there any time
they ever
tried to breathe besides her?
And I
said, yeah, it was.
I
tried to breathe one day. Turned the iron lung off. And they said, don't do that.
Don't do that.
That's not good. Don't do that.
And
it scared me. So I never did it again. She said, what was it? And I said, well, I'm not sure.
But
I did something like
whatever.
And she said, well, would you try it again?
And I said,
no, I can't. They said it was bad. And she said, what if I gave you a dog? And I was just on top of the world. I would have stood on my head. Anyway, I said, sure.
I'll do that.
And she said, okay, this is what I want. I want you to give me 3 minutes. And I said, I won't be able to breathe. And she said, well, I'll tell you what. Let's put a watch up here. Can you practice with me, okay? She said, I'll give you whatever. Tell me to close it. I'll close it. And I said,
anyway,
the story went that we worked on it for a year. And finally, I got a little breath, okay? By doing something very unusual. I couldn't breathe like normal. No muscles to do it, man. but I did something with my mouth. I gulped in the air and swallowed it into my lungs. And at first it was extremely difficult. And after a year of working on it, we developed the ability to stay out 3 minutes. And I gave her 3 minutes. And she gave me a dog. So that was how I learned to breathe. And I just kept at it. And, you know, I was able to finally get out for 5-10 minutes. Get out of your lung. And then 15-20 minutes, you know, as the years went by, it got longer and longer. And the muscles developed, you know, and to do this, so it became easier. And finally, I got to go outside. And that was wonderful.
The lady.
Why, that's what. That's the story. Can I still do it? And I got it. I got it up to the whole day. I can do it all day. It takes a lot of energy, concentration. Never just skip it. Can rest, gotta keep at it. Keep at it. And even when you get tired, you gotta keep at it. Because if you stop, your body says, hey, remember us? Everybody's right away. So I could stay out as long as when I was at my peak, okay? I could stay out all day and all night. I got tired, and I eventually go back and buy hard work to rest.
Nowadays, how often do you go out?
That's a long story. Not very often. Well, I've changed a lot. When I was working, you know, I went to school. I finally was able to go to school. And not real school, but, you know. I finished my 12th grades at home with my teacher. I applied to college. Everybody said, you can't go to college.
So
naturally, I went.
Anyway.
I studied, got a degree, and went to law school, and graduated, and came out, and was a lawyer, a real live attorney. I couldn't believe I did it. The hardest thing I've ever done. I did it, and I went to work. I got myself a little office, and I put my sign out, and I put my ad in the paper. Guess what? I got clients. They just kept coming. They come to my office, they walk in, say, so what are you doing?
Are you
getting a suntan or what?
Yeah, but,
say, No, not quite. And tell them what the deal was. They were like, that's incredible. You see, you fought to get here. You must be a great fighter. I'd say, well, I could give them a little competition. And they said that we want you. And my practice group, it grew a lot. And I had an accident that hurt my back and my leg, and I couldn't be moved because it hurt so much. So, guess what? From being paralyzed, from working all these years, going around, traveling, having a great life, I was paralyzed again. So, back in the Iron Lung, because that's where I live.
When did that happen?
I practiced, I worked. For
the accident.
35 years after that. And that's when it happened. And I guess that was 15 years ago. 12, 15 years. So, it comes out of my life
a lot.
And I miss it. But I do things to keep myself busy. Not God first. The first thing God ended up doing was not a goal of mine.
I did it.
Was write a book. And that's where the book comes from. And it's been selling
like
I cannot believe. I'm just amazed. It's all over the world. I get letters from India, from Europe, all over the
place.
Everywhere.
I get
them from small islands.
I get them
from Africa. I get them from all over the world. And then people are ended up coming to me and saying, would you do a video? Why not? They take videos and on TV and on the
internet.
And people have watched them and they
write
me a letter saying, your inspiration.
You're
amazing. Thank you, amazing.
Yeah.
I'm just like, I can't believe it.
Can't believe it.
It's incredible.
So,
what keeps you going? I mean, where do you get the energy and the positive mentality from?
You know, people.
Yeah.
I'm sorry, I have to laugh at that.
Some people
always ask me that question. What is wrong with you? I gotta tell you, I mean, if you really are wanting an answer, I've always been this way. when I was a little boy playing, and when everybody else would go to bed, sleep, I'd sneak out the window next to my bed, and I'd go outside and explore and investigate, see what happened at night. And, you know, what is this bug? What is that creature running around? What's going on? You know, and I just love to do that. So my life has always been that way. It can be done, or better still, cannot be done. I'm gonna do it. So, I'll tell you one quick thing. I want to go to Europe. Yeah, I'm confined to my arm.
Well,
yes, I probably can't run.
I'll be honest.
I want to see Europe. I always wanted to. I'm looking for a way to go to Europe. And I'll go to Europe.
What way?
Another, and I'm going to talk. Tell people about things.
I'm going to
check it out. I guess it's going to be a while.
Anyway.
I want to go to Greece.
What?
Go to London. Because in London, they discover me, oddly enough. They wrote a paper, a newspaper article in the Guardian.
Mm-hmm. I read that, yes. It's a very good article.
Yeah.
It was.
It was one of the best I've ever seen. But it's part of my character.
So you think?
Yeah, I am confined to an iron lung, completely paralyzed. I write with my mouth. I move around in my wheelchair.
Okay.
And I have to breathe in a very peculiar way, which I don't know anybody else in the world that breathes like I do. But I do. And that keeps me alive. Now, I decide back in those days in the hard one, can I see you? Nobody coming to talk to me. I follow. And what I thought, one of the things I thought, was, you know, Paul, you're never going to be able to do things, you know, normal man, whatever that is. So what you're going to have to do is you're going to have to work with people. You have to teach them how to take care of you and how to take me around and do things. And somehow you're going to have to go to school because you're not going to be a plumber. That's not going to work. You're not going to be a ball player.
That's not
going to work either.
So
you're going to have to use your brain. So this is the deal. Get your education. Get it as best you can. Make it as good as you can. Can compete with the best. Okay, that way people will say,
oh,
he's awfully smart. well, maybe we should hire him and give him a job. And that's what I decided to do. And I did it. And I became an economist, and an attorney. And I was good at what I did. I love taking people to court. I love arguing with the opposition.
I love
telling the jury about them.
I love
arguing with the judge.
I love
all of it because I could do things to help people that needed help, like I did. And maybe make their life better, like I wanted to be. And, one last thing I got to tell you is God helps me do it. And he does. He saved my life on a thousand different occasions. Woke me up. Nope, you're not gonna go.
We don't want
you here yet. You had a job to do, Alexander. Get back down there and get to work. And I did. He gave me the ability to breathe.
Could you hear it?
To make it all possible.
I couldn't hear you very well before when you were telling me why are you still using the iron lung and if there are not alternatives for you.
Okay, this is a deal. I breathe great in the iron lung. It's normal a breath if you can get from any apparatus. It breathes like you breathe.
You're lucky.
It just expands and it, makes your lungs expand and inhale and then it blows it back out. And so
that's what
my lung does. It expands.
Like
just to my lungs and I
to
take a breath when it does that.
Okay.
I have to inhale.
Like you do.
And then I have to exhale.
And breathe.
Back. And so, to me, it is a normal breath. Now, I have to breathe off one of the
portable
cause the pressure machines, it has to go in somewhere.
So,
it may cover my mouth or
whatever.
And I can't talk and I can't.
Well, I do.
Which is writing and,
whatever.
And so, that doesn't work. But the iron lung works.
And it works.
In a very appropriate manner.
Okay.
And I personally
believe
that it is the most natural and healthy ways of surviving.
Okay.
For people like me.
Okay.
But, people come in and they say, oh my God, you're not.
Oh,
that's terrible, you can't get out. I look at myself, but I'm breathing. And that's a big deal.
Okay.
And if I can't get out, okay, I can't go out in the sunshine, I can't go to the movies, I can't go to restaurants, I can't, you know, do it all. Put out the lake and go fishing or whatever. I can't live a pretty good life. Maybe. So, it's not that bad. I mean, people say it must be horrible being locked in that machine all day. Well, no. It's not the world I would choose if I were picking, but it breathes for me. I can talk, I can write, I can paint pictures, brush my mouth, I can do a thousand. I can sit down and play with electronics, you know, with a little plastic stick, and I can touch and do a lot of things. So it's not what I can't do that worries me. What I can do, can please get out of my way, because it's not me that stops my world from expanding. I date, I go, you know, to movies, I have a good time, too. Not the same way that y'all do. I can't play, you know, sports, and I can't drive a car. It's going to be hard to go to London.
I'm going to
see if I can find a way.
Anyway,
yeah, it's different.
But
It's not that I should give up. It's not that I, well, you know, it's just not fun. I think I'll die. That's not the way I am. I love life.
I love
the experiences I've had.
I love
being process of developing a process or an ability to do something that nobody else does, because they just don't have the imagination.
Don't have it.
Try, they don't have the dreams. I have a lot of dreams. I've made most of them come true. I've got a few to go.
What else is there apart from going to London?
You know what bothers me is disabled people don't understand the abilities they have.
They don't
dream, they don't develop processes that
will
allow them to do whatever. They seem to know that life is through doing something that's never been done before.
I mean, that,
look at history. That's the way
it is.
Well, just because you're physically or mentally disabled, what difference does that make?
I mean, everybody.
Everybody is disabled.
Everybody here.
It's no problem. Everybody has challenges of overcoming something.
Okay.
Now, if you overcome it and did you venture out? Could do something maybe that you thought of? You dreamed of? Wow. And this is the way life should be lived. But the point is that you need to give life a chance. You got it. And what a gift to have life. I mean, life is so incredible. To take it and do something with it or feel something you never felt before
or whatever.
It's kind of fun. I think it is.
Me too.
Oh.
Absolutely.
And I like you. It's not wonderful.
Paul, just a question. How was it for you, the pandemic now? Did that change a lot for you?
Oh, it was a real hassle. Taking shots. Nobody would, come out to the house to give me the shots. I had to overcome that problem. I took all the shots, and everybody that came in basically wore a mask. I never have, but that's
because I'm
protesting because I can't breathe with one. So I'm here.
I mean, I
got sick. I got real sick.
I got
real sick. And it wasn't fun. But I survived it and I'm still here.
You got COVID?
I don't know. I couldn't breathe. There's no reason why I should be sick. I was, so I don't know if that's what it was or something else, but I won. Another round. I feel stronger. I feel more competitive. I feel like I want to do something I didn't have done before, because, I guess I'm getting a little older.
And I want to
squeeze out the last
little bit of
nectar I can get. I'd like to build a place that disabled people can live there, and I want to have experts in particular fields teach them how to work, teach them how to make a living, and teach them that their disability, this is the most peculiar thing,
but
it's true. Their disability is their asset. They can take that and make it work for them. They should be ashamed of it. They should go hide
because of it.
They should use it to make life more interesting. That's why I think.
Paul, I didn't hear that before. You said there are other people still living in an iron lung also? People you know?
People I know of. I know of two other people that I've seen on the news, TV or something. I am maybe the oldest one.
How old are you? actually.
You know, I'm not going to tell you that. I'm older, but the deal is that I still feel young and I'm very energetic and adventurous and explorative. I'm still alive. I'm gonna be around. Be around causing trouble for a while. It's my job.
Just the last question. Yeah, is there anything you want to say that you, where you say it's important, or you want to say to our listeners?
You're very kind, Laura. Okay, let me just say this, okay? I'd like to, my book was intended to communicate what polio is. And so I told my story and what it's like to have polio and the struggles that come with it and many of the disappointments that come with it, which are part of life. But I want to say that it was hard for me to write the book because I had to dig up a lot of stuff from the past, things I had wanted to forget, things I didn't want to remember. They were important to put in the book so people would know the truth. And I wish that even if you don't pick up a book, I wish for you to know that polio, no matter what they say, okay, is still here. Okay, if you kids get it, God have mercy on the rest. Because it's not a good thing. It's real easily caught. It's incredible, incredibly destructive disease, like so many. And it doesn't take that much energy to take your kid down to the doctor and say, "Hey, doc, you know polio?" And he's going to say, "Where'd you hear that?" You can blame it on me if you want to. My point is this. You can get your kid vaccinated. And you don't have to worry about it. Neither does your kid. It's not a fun thing.
It's okay.
If you could just do that, that would be such a great thing to ensure that life just turned into a nightmare. And it does so easily with polio.
Fantastic.
Anyway.
That's a good end word.
That's all I wanted to say about it.
Thanks so much, Paul.
No, thank you guys. Thank you.